Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute unser Studium, unsere Betrachtung der Offenbarung fortsetzen. Warten bis jetzt, ja. Und wir wollen das mit den Gerichten der sieben Posaunen tun. Wir befinden uns jetzt zwischen der sechsten und der siebten Posaunen. Wir erinnern uns, dass es verschiedene Abfolgen von Gerichten gibt, also die Gerichten der sieben Siegel. Diese Zahl sieben hat eine symbolische Bedeutung. Und dann kommen die Gerichte der sieben Posaunen und wir werden später werden auch nochmal die Gerichte der Zornschalen Gottes kommen. So, wir sind jetzt im Kapitel 10. Vers 1, wir werden uns heute das Kapitel 10 anschauen. Es ist ein kurzes Kapitel und auch den Anfang von Kapitel 11. Wie bei den Gerichten der sieben Siegel, wo wir nach dem sechsten Siegel und dem siebten Siegel eine Pause hatten, erinnert ihr euch, worum es ging bei dieser Pause? Es ging um die Versiegelung der 144.000 und gleichzeitig bekommt auch Johannes seine Vision der triumphierenden Gemeinde, Volk Gottes, der große Volksmenge zwischen der, wie gesagt, der sechsten Siegel und dem siebten Siegel. Dann haben wir wieder eine Vision, so eine Art Zwischenspiel, eine Pause zwischen diesem sechsten und siebten Gericht der Posaunen. Und da sehen wir vor allem Kapitel 10 einen starken Engel, also Johannes sieht diesen starken Engel, der ihm ein kleines Buch übergibt und ihn dann am Anfang von Kapitel 11 auffordert, den Tempel Gottes zu vermessen. Wir werden, also die meisten von uns, wenn sie diese Stellen lesen, fragen sich, was bedeutet das? Ja? Aber wir sind hier, um das zu deuten. Also das ist der Grund der Verkündigung. Das ist nicht nur, es soll auch eine Ermutigung für uns sein. Und wir werden mal sehen, dass auch wenn es wirklich manchmal rätselhaft erscheint, dass es auch eine große Ermutigung in sich trägt. Beginnen wir mit der Vision von Kapitel 10. Ich lese die ersten sieben Verse vom Kapitel 10. Offenbarung Kapitel 10, die ersten sieben Verse. Wir werden dann die anderen Stellen später lesen und auch auslegen. Johannes spricht und sagt, ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke. Und ein Regenbogen war auf sein Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Es muss ein riesigen Engel gewesen sein, ne? Aber das ist eine Vision. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben. Da hörte ich aber eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor: Bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist, es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaunen stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Soweit. Lieber Herr, unser Gott, wir bitten dich, dass du uns die Worte die Bedeutung dieser Worte aufschließt, dass du uns hilfst, das auch zu verstehen, dass es nicht nur unseren Verstand befriedigt, sondern dass es auch uns ermutigt, dir zu dienen, Trost zu fassen in dieser schwierigen Zeit, in der wir leben. Amen. Johannes sieht hier einen mächtigen Engel vom Himmel herabkommen. Viele Ausleger haben festgestellt, dass Johannes in dieser Vision nicht mehr im Himmel ist. Wir erinnern uns, dass Kapitel 4, dass ihm gesagt, komm hoch, komm her. Dass er die vielen Visionen, die er bisher gehabt hat, im Himmel gesehen hat. Und jetzt scheint er nicht mehr im Himmel zu sein, als er dies sagt. Der Grund dafür ist vielleicht, dass es in dieser Botschaft des Engels an Johannes nun um seine Aufgabe, also die Aufgabe des Johannes, aber auch unsere Aufgabe als Zeugen Jesu, das zu bezeugen, was Jesus getan hat, dass er als Zeugen Jesu auf der Erde auftritt. Und wir werden mal sehen, dass das, was wir hier lesen, sehr mit unserem Zeugnis zu tun hat, mit dem Zeugnis des Evangeliums, mit dem Auftrag, den wir vom Herrn Jesus bekommen haben, das Evangelium zu sagen, dieser ganzen Welt, die verloren geht, trotz Anfechtung, trotz Widerstand. Wer ist dieser mächtige Engel? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen. Es muss ein riesiger Engel gewesen sein, denn er kommt auf die Erde und stellt einen Fuß auf Erde und einen Fuß auf Meer. Weil sie lesen, was über diesen Engel gesagt wird, dass er in eine Wolke gehüllt war oder dass er über sein Haupt, über seinen Kopf ein Regenbogen strahlte, dass sein Gesicht wie die Sonne leuchtete und seine Füße wie Feuersäulen waren. Und das erinnert uns an das, was wir ganz am Anfang gelesen haben, über diese Erscheinung, die Johannes gehabt hat und wo er den Herrn Jesus sieht. Viele haben gesagt, das ist der Herr Jesus. Das ist die gleiche Beschreibung, die wir ganz am Anfang haben. Ja, ich gebe zu, das könnte der Herr Jesus selbst sein hier. Dennoch sehen auch viele andere Ausleger in ihm nicht den Herrn Jesus selbst. Erstens, weil von ihm als seinen Engel gesprochen wird. Es gibt in der Bibel diese mysteriöse Person, den Engel des Herrn nennt. Aber es ist sehr selten, dass von dem Herrn Jesus als ein Engel gesprochen wird. Zweitens, weil dieser Engel bei Gott schwört. Ja, sehen wir im Kapitel, im Vers 5 und 6. Er schwört bei Gott, bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der Himmel und Erde und Meer gemacht hat. Ich habe es schon mehrfach darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, ins Alte Testament zurückzublicken, zurückzuschauen, um die Bedeutung der Visionen, der Offenbarung zu verstehen. Hier verweist uns die Vision wahrscheinlich auf den Propheten Daniel. Es gibt eine Reihe von Büchern im Alten Testament, die von großer Bedeutung sind, wenn wir diese apokalyptische Botschaft auch verstehen wollen. Und das verweist auf irgendwas, was wir im Kapitel 10 des Buches Daniel lesen, wo die Rede von einem Mann in leinenen Kleidern, in Leinwand geht, Leinwand gekleidet geht. Das wollen wir kurz sehen in Daniel Kapitel 10. Daniel Kapitel 10. Und dann wollen wir die Verse 4 bis 7 lesen, Kapitel 10. Daniel Kapitel 10, die Verse 4 bis 7. Daniel sagt, am 24. Tag des ersten Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel, das ist ein anderer Name für den Fluss Tigris im Nahosten, heute im Irak. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Und seine Arme aber waren und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Daniel sieht diese erstaunliche Erscheinung. Und er ist auch selbst total geschockt von dieser Erscheinung. Er fällt zu Boden und da kommt er. Er merkt, dass eine Hand ihn anfasst und er hört eine Stimme, die ihn tröstet. Und er wird von einer geheimnisvollen Person getröstet. Es scheinen verschiedene Menschen um ihn herum zu sein. Und diese Person ihm in Kapitel 11 die Zukunft offenbart. Und dann lesen wir im Kapitel 11 eine Offenbarung, eine Offenbarung der Zukunft, von dem, was noch kommen soll. Und dann endet das Buch Daniel im Kapitel 12, noch mit einem einer mysteriösen Offenbarung. Es geht um das Ende. Und Daniel wird dann aufgefordert, die Worte der Prophetie, also von der Prophetie, die er gehört hat, die er empfangen hat, zu verschließen, zu versiegeln und das Buch bis zur Zeit des Endes zu versiegeln. Und hier in der Offenbarung soll Johannes auch das, was die sieben Donner geredet haben, versiegeln und diese Dinge nicht schreiben. Daniel in seiner Vision beschreibt den in Leinen gekleideten Mann als über dem Fluss stehen, im Kapitel 12. Kapitel 12 von Daniel, er sah diesen Mann auf über dem Fluss. Also es scheint auch eine riesige Gestalt gewesen zu sein. Und dieser Mann, diese Gestalt wird gefragt, wann das Ende kommen soll, wann das Ende kommen wird. Und er schwört auch, wie diese Engel hier in der Offenbarung, bei dem, der ewig lebt und antwortet mit den geheimnisvollen Worten in einer Zeit, in zwei Zeiten und in einer halben Zeit. Wenn die Macht des Volkes Gottes am Ende sein wird. Wir fragen uns, was bedeutet das? Diese Zeit, diese zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Aber dann wird gesagt, und das ist sehr wichtig für uns, wenn das Ende des Volkes, wenn die Kraft des Volkes Gottes am Ende sein wird, wenn die Gläubigen keine Kraft mehr haben und nur eines erwarten, dass der Herr wiederkommt. Und hier in der Offenbarung verkündet der Engel, es wird keine Zeit mehr sein. Das heißt, das Ende naht jetzt. Sondern wenn der siebte Engel in die Posaunen stoßen wird, wird das Geheimnis Gottes vollendet sein. Das Geheimnis, das ist nicht etwas, was wir nicht verstehen, sondern das ist, was enthüllt wird, was die Prophetie beinhaltet, ja, das Geheimnis. Was Gott offenbart, das ist ein Geheimnis. Das wird vollendet sein. Das heißt, es wird das Ende sein. Es wird sich alles erfüllen und wir werden klar sehen. Wir werden endlich verstehen, was der Sinn der Geschichte ist. Dann lesen wir in den Versen 8 bis 10, Kapitel 10 in der Offenbarung. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Buch, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir: Nimm es und iss es auf. Also wir sehen hier, also, wie soll ein Mensch ein Buch, ein Büchlein essen? Ja? Vielleicht, so, wir kennen vielleicht so kleine Büchlein aus Marzipan, die man essen kann, aber hier ist es ist was anderes. Und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen. Aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich aber es aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Und er sprach zu mir, und das ist jetzt sehr wichtig, was gesagt wird: Du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Also die Stimme, die Johannes aus dem Himmel gehört hat, befiehlt ihm, das offene Buch, die Rede ist von einem Büchlein, von einer Rolle wahrscheinlich, eine Buchrolle, eine Schriftrolle, aus der Hand des Engels zu nehmen. Und Johannes geht hin, haben gesehen, das muss ein riesiger Engel gewesen sein, aber er geht trotzdem hin und bekommt in irgendeiner Weise, das ist eine Vision, das dürfen wir nicht vergessen, dieses Büchlein aus der Hand des Engels, und dieser Engel sagt zu ihm: Iss dieses Büchlein, iss diese Rolle. Johannes nimmt das Büchlein aus der Hand des Engels und isst es auf. Und es war in seinem Mund, lesen wir, süß wie Honig. Als er es aber aufgegessen hatte, wurde es ihm bitter im Bauch. Auch hier können uns diese Dinge völlig unverständlich erscheinen, wenn wir sie nicht mit dem in Verbindung bringen, was bereits im Alten Testament gesagt wurde. Denn ähnliche Dinge, ähnliche Beschreibungen finden wir auch im Alten Testament. Und hier beziehen sich diese Worte auf den Propheten Hesekiel, wieder ein Prophet aus dem Alten Testament. Erstens haben wir Daniel gesehen, jetzt geht es um Hesekiel. Hesekiel, der im Kapitel 3 seines Buches auch aufgefordert wird, ein Buch zu essen, ein Buch zu verschlingen, und um dann den Israeliten Zeugnis zu geben. Also so ähnlich wie hier. Hier wird Johannes aufgefordert, das Büchlein zu essen, und dann soll er weissagen. Und Hesekiel im Kapitel 3 soll eine Buchrolle auch essen, und er soll die Botschaft Gottes den Israeliten verkünden. Hesekiel hieß das Buch, und er sagt, es war in seinem Mund süß wie Honig. Der Unterschied aber mit Johannes ist, dass Johannes hinzufügt, es war ihm aber bitter im Bauch. Wenn wir verstehen wollen, was diese Tat bedeutet, müssen wir weiterlesen. Wie gesagt, so wie wir sehen bei Johannes, es wird dem Johannes, bei Hesekiel, es wird dem Johannes gesehen, du sollst nochmal weissagen über viele Völker, Nationen, Sprachen und Könige. Und hier auch erinnert uns dieser Ausdruck an die Berufung eines anderen Propheten im Alten Testament. Und dieses Mal geht es um den Prophet Jeremia. Als Gott seinen Mund anrührte, das lesen wir ganz am Anfang des Buches Jeremias, Gott rührte seinen Mund an und sagt: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Jeremia 1, Vers 9. Wo lesen wir, dass die Worte Gottes süß wie Honig sind? Im Psalmen. Der Psalmist sagt, Psalm 119 zum Beispiel, die Eröffnung oder die Offenbarung der Worte Gottes erleuchtet. Sie sind süß wie Honig. Ja, die Offenbarung die Eröffnung der Worte Gottes erleuchtet, wenn wir sie als wir Gläubige lesen, empfinden wir eine Freude daran, die die Welt nicht kennt. Wenn ein ungläubiger Mensch die Worte Gottes liest, empfindet er gar nichts. Er versteht nicht, warum wir eine so große Freude haben an der Bibel. Und es ist schade, dass ich kenne Christen, die sagen, wenn ich die Bibel lese, da habe ich keine Freude. Ich habe da keine Lust. Und das verstehe ich nicht. Und das macht mich da auch traurig. Aber was mich noch trauriger macht, ist, wenn wir das Wort Gottes den Ungläubigen verkündigen, dass es ihnen gleichgültig ist, zeigen kein Interesse, sogar Feindseligkeit. Und das macht uns noch trauriger. Und das ist hier, was wir hier sehen, was auch durch diese verschiedenen Eindrücke auch verdeutlicht wird. Für uns Gläubigen, wenn wir das Wort Gottes verschlingen und wenn wir das essen, das sind Worte, die wir essen, bildlich gesprochen, die sind süß wie Honig. Das erfreut uns. Aber wenn wir diese Worte der Welt verkündigen, das macht uns traurig. Das macht uns bitter. Es macht uns bitter zu sehen, zu spüren, dass dieses Wort mit den Füßen getreten wird. Dass die Menschen keinen Gefallen daran haben. Das erfüllt uns mit Freude, wenn wir die Worte Gottes lesen. David sagt, auch im selben Psalm 119, habe ich schon mal gesagt, Vers 103, wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Wie süß ist dein Wort. Diese doppelte Empfindung von Freude und Bitterkeit sehen wir sehr gut bei dem Propheten Jeremia. Jeremia war ein Prophet, der in eine Zeit gesprochen hat, die schrecklich war. Eine Zeit des Gerichts. Wir müssen uns vorstellen, auch wenn wir heute das Wort Gottes verkündigen, dann bekehren sich noch Menschen. Auch wenn es hier nicht in Deutschland ist, in einer anderen Region der Welt. Wir haben hier Geschwister, die können sagen, dass auch in Indien vielleicht Menschen zum Glauben kommen heute. Es kommen Menschen im Iran zum Glauben. Es gibt eine unglaubliche Erweckung in muslimischen Ländern heute, in Afrika. Aber zur Zeit des Propheten Jeremias, es war eine Zeit des Gerichts, wo fast keiner zum Glauben gekommen ist. Und Jeremia, der von Gott aufgefordert wurde, das Wort zu sagen, sagt, es reicht mir, ich kann nicht mehr. Und er sagt zu Gott im Kapitel 15, Vers 16, bedenke, Herr, dass ich um deinetwillen Schmach erleide. Ich werde verspottet. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Und deine Worte sind mir zu Freude und Wonne meines Herzens geworden. Aber jetzt bin ich nach deinem Namen genannt. O Herr, du Gott der Herrscher. Das heißt, ich bin dein Vertreter, ich bin dein Zeuge. Aber später, weil er immer wieder mit Widerstand konfrontiert wurde, weil er hauptsächlich eine Gerichtsbotschaft verkündigen musste, so ist er geneigt, der große Prophet Jeremia aufzugeben. Er will alles aufgeben. Aber wenn er das tun will, sagt er im Kapitel 20, Vers 9, das kann ich nicht. Ich möchte alles fallen lassen. Ich möchte aufgeben. Aber in Kapitel 20, Vers 9 sagt er, ich will Gott nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinem Geheimen eingeschlossen. Und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Was er hier sagen will, ist, es brennt in mir und auch wenn ich alles aufgeben will, kann ich das nicht. Ich muss weitermachen. Ich muss diese Botschaft verkündigen. Auch wenn es für die Menschen, es ist eine Heilsbotschaft, aber das ist für die Menschen, die ungläubig sind, eine Gerichtsbotschaft. Ich kann nicht, ich muss es weiter sagen. Kapitel 11, Vers 1 und 2. Und mir wurde, Johannes spricht, mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Zunächst bleibe ich hier diese Angabe von 42 Monaten. 42 Monaten, das sind 3,5 Jahre. Oder 1260 Tage gerundet. Bevor wir weitergehen, wollen wir sehen, wo im Alten Testament von einer solchen Zeitspanne die Rede ist. Und das erinnert uns wieder an das, was wir im Buch des Propheten Daniel lesen. Das bringt uns zu diesem Prophet zurück, dem gesagt wurde, dass das Ende in eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit kommen wird. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, das sind diese 3,5 Jahre. Als Daniel die Offenbarung erhält, was in der Zukunft geschehen soll, das bekommt er hauptsächlich in vielen Kapiteln, aber hauptsächlich in Kapitel 9. Das Kapitel 9 des Buches Daniel ist extrem wichtig. Dort wird es gesagt, dass ein Zeitraum von 70 Wochen, das sind hier Jahrwochen, also Wochen von 7 Jahren, über sein Volk und über die heilige Stadt Jerusalem bestimmt wurden, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Messias zu salben. Ja, viele von euch haben schon dieses Kapitel gelesen, sicherlich. Sie haben sehr viele Auslegungen darüber gelesen. Und für viele von uns ist es ein Buch mit 7 Siegeln, könnte man sagen. Ja? Es ist schwer zu deuten. Wir haben leider nicht genug Zeit, das ist noch das Thema der Predigt, um uns auf die Einzelheiten uns mit den Einzelheiten zu befassen. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es, was hier im Kapitel 9 gesagt wird, sehr unterschiedlich interpretiert worden ist und im hohen Maß bestimmt auch, wie wir die Botschaft der Offenbarung verstehen. Das heißt, das Buch des Propheten Daniels und speziell, was hier im Kapitel 9 steht, ist wirklich ein Schlüssel für die Art und Weise, wie wir jetzt die Offenbarung interpretieren. Es gibt verschiedene Interpretationen. Ich will sie kurz benennen. Es gibt zunächst eine historische Interpretation. Das ist auch erstaunlich. Wenn man davon ausgeht, dass Daniel hauptsächlich im 7. Jahrhundert gesprochen hat, im 6. Jahrhundert, dann ist es erstaunlich, was da beschrieben wird in diesem Buch Daniels, was man auch historisch deuten kann. Deshalb nennt man diese Interpretation historische Interpretation. Es geht um einen Zeitraum, der sich von dem Beginn der Gefangenschaft im Jahre 605 vor Christus, es gab verschiedene Wegführung nach Babylon, es fängt im 605 vor Christus an, mit der Wegführung der ersten Israeliten. Daniel gehörte dazu. Dann gibt es eine zweite Wegführung im 598, da war der Prophet Hesekiel dabei und dann eine letzte im 586 vor Christus. So, und diese historische Interpretation geht davon aus, dass der Beginn im Jahre 605 ist und sich erschreckt bis zu dem Tod von König Antiochus IV Epiphanes, ein böser König, der im Jahr 164 gestorben ist und im Jahr 167 den Tempel von Jerusalem entweiht hat. Das ist dieser König, der ein Schwein auf dem Altar in Jerusalem, wir können diese Geschichte in den Apokryphen lesen, auch Josephus spricht darüber, das ist die Zeit der Makkabäer, diese Befreier des jüdischen Volkes, unglaubliche Dinge damals passiert. Ja? So, man kann das auch so verstehen hier. Das ist eine erste Interpretation. Dann gibt es die sogenannte präteristische Interpretation, die viel Wert auf die Vergangenheit legt, für die die ersten 69 Wochen bis zum Kommen des Messias reichen. Es kommt der Messias am Ende der 69. Jahrwoche kommt der Messias. Und die 70. Jahrwoche beginnt für diese Menschen mit der Taufe Jesu und endet mit der Zerstörung des Tempels Jerusalem im Jahre 70. Die zweite Zerstörung im Jahre 70 durch die Römer. Und die Mitte der Woche für diese Interpretation, also zwischen der Taufe Jesu und der Zerstörung des Tempels, ist die Kreuzigung Jesu und seine Auferstehung. Da, wo die Sünde einfach gesühnt wird. Eine heute weit verbreitete Interpretation. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch sehr mit dieser Interpretation vertraut sind. Das ist die futuristische Interpretation, die das Ende der 79. Woche mit dem triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem ansetzt. Aber was passiert da, wenn Jesus am Palmsonntag in Jerusalem kommt? Er wird bejubelt, aber ab diesem Zeitpunkt wird er von dem Volk Israel verworfen. Und wir sehen, dieser Messias, der bejubelt wurde, wird dann abgelehnt und er wird gekreuzigt. Und das ist das Ende dieser 69. Da bleibt die Uhr für Israel stehen. Und diese Uhr, und da kommt die Zeit der Gemeinde, was wir auch Gnadenzeit nennen. Und diese Uhr für Israel beginnt wieder zu ticken, zu laufen, nachdem die Gemeinde entrückt worden ist. Und das geschieht in der Offenbarung, laut dieser Interpretation, im Kapitel 4, Vers 1. Wenn Johannes in den Himmel gehen soll und sich dort anschauen soll, was dort geschieht. Und die 70. Jahrwoche, die beginnt ab diesem Zeitpunkt an und die dauert tatsächlich wortwörtlich 7 Jahre. Besteht aus 2 Teilen, jeweils 3,5 Jahren. In dieser Zeit baut Israel einen neuen Tempel in Jerusalem auf und da kommt auch unerkannt ein falscher Messias, der sogenannte Antichrist. Es geht sehr gut für Israel in den ersten 3,5 Jahren und in der Mitte der 7 Jahre, nach 3,5 Jahren, bricht dieser Antichrist, der an die Macht gekommen ist, den Bund mit Israel, entweiht den Tempel und dann beginnt eine furchtbare Verfolgung für das Volk Israel, also für die gläubigen Juden, die hier in der Offenbarung als die 144.000 auch identifiziert werden. Und schließlich gibt es auch eine andere Interpretation. Das ist eine Interpretation, die diese Dinge mehr idealisiert. Und ich muss sagen, das ist die ich bevorzuge. Aber hier in der Gemeinde sagen wir, okay, wir legen nicht so viel Wert. Man kann es auch so sehen. Ich befürworte diese Interpretation, aber ich sage nicht unbedingt, dass es die Wahrheit ist. Laut dieser Interpretation beginnt die 70. Jahrwoche Mit der Einsetzung des neuen Bundes durch Jesus Christus am grünen Donnerstag. Deshalb nennt man auch diese Interpretation die Interpretation des Bundes. Jesus setzt den Beginn des neuen Bundes am grünen Donnerstag, wenn er das Abendmahl mit seinen Jüngern feiert. Er besiegelt diesen neuen Bund und eigentlich wird dieser Bund am Kreuz besiegelt durch seinen Tod und dann später durch seine Auferstehung. Und deshalb nennt man diese Interpretation idealisiert. Es ist eine idealisierte Interpretation. Die 70. Jahrwoche erstreckt sich während der Zeit der Gemeinde bis zu der Wiederkunft Jesu und das Ende und dem Ende. Die Mitte, die Mitte der Woche entspricht laut dieser Interpretation dem Ende der Tieropfer aufgrund der Zerstörung des Tempels im Jahre 70. Das heißt, wir haben noch eine Zeit, wo Opfer im Tempel dargebracht werden, aber dann hört es auf im Jahre 70 und es gibt keinen Tempel. Und es gibt, dieser Tempel wird dann durch einen geistlichen Tempel ersetzt. Und so soll man laut dieser Interpretation auch diesen Tempel hier sehen. Das ist ein geistlicher Tempel. Der zweite Teil der 70. Jahrwoche entspricht der Zeit der Gemeinde im Laufe der Geschichte und wird durch eine Periode von 42 Monaten oder 1260 Tage symbolisiert. Das ist natürlich symbolisch gesehen, also wir sollten nicht das arithmetisch berechnen. Wir lesen hier, dass Johannes aufgefordert wird, den Tempel zu vermessen, in dem sich diejenigen befinden, die Gott anbeten. Und den Vorhof, der von den Nationen zertreten wird, soll er auslassen. Er soll nicht messen. Das Bild des Messens wird in der Heiligen Schrift an mehreren Stellen verwendet. Manchmal wird das Bild eines Schnurlotes, also ein Schnurlot, verwendet, wenn Menschen nach dem Gesetz Gottes gemessen werden. Manchmal spricht die Bibel davon, dass diejenigen gemessen werden, die gerecht sind. Und ich glaube hier, dass es um dieses zweite Bild geht. Also wir sehen hier, je nach Auslegung wird hier in der Offenbarung 11 der Tempel spiritualisiert oder nicht. Entweder ist es geistig zu verstehen oder ist es nicht geistig zu verstehen. Das ist wortwörtlich zu verstehen. Für die Futuristen zum Beispiel ist es hier der Tempel, der nach der Entrückung der Gemeinde in Jerusalem wieder aufgebaut wurde. Und das sind Menschen, gläubige Menschen, die zumindest am Anfang der 7 Jahre diesen Tempel Gott anbeten. Die frommen Juden werden eine Zeit lang in diesem Tempel anbeten, aber er wird vom Antichristen am Anfang der zweiten Hälfte der 70. Jahrwochen entweiht. Und das ist hier das Bild, was wir haben. Diese 42 Monate, 3,5 Jahre, das ist die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche. Der Vorhof wird getötet. Es ist natürlich problematisch hier. Also das ist natürlich so, wir sagen, okay, das ist die natürliche Interpretation. Ja. Weil das Problem ist, warum wird der Tempel, wo die frommen Juden, der Tempel selbst, das Heiligtum, warum wird es nicht einfach zertreten? Warum nur der Vorhof? Und deshalb persönlich befürworte ich eher eine geistliche Interpretation hier. Dieser Tempel ist geistlich zu verstehen. Es symbolisiert die Gemeinschaft der wahren Gläubigen, die wirklich der Tempel Gottes sind. Die Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Sie sind der Leib Christi, der Tempel Gottes. Das sind auch die 144.000 Erlösten, die Gott im Kapitel 7 mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Und dieses neue Volk, und das ist sehr wichtig zu verstehen, das lehrt das Neue Testament, besteht aus messianischen Juden, aber auch aus Heiden. die durch die Gnade aus Glauben gerettet worden sind. Und die als Volk in das Volk Gottes aufgenommen worden sind, wie die Juden, und nun Zugang zum Heiligtum haben. Durch Jesus Christus, sagt der Hebräerbrief, haben wir nun Zugang ins Heiligtum. Der äußere Vorhof des Tempels symbolisiert die sichtbare Seite der Gemeinde Jesu. Das, was wir sehen, äußerlich. Das erste ist eine geistliche Realität. Wir treten nicht in das Heiligtum einfach so, sondern im Himmel. Das andere, der Vorhof, ist der irdische Teil dieser Realität. Das, was man sieht, was äußerlich ist. Und das symbolisiert auch die Bedrohung. Das, was die Gemeinde bedroht durch die Ablehnung der Ungläubigen. Eine Bedrohung, die von den Ungläubigen ausgeht, die das Volk Gottes im Laufe der Geschichte immer wieder verfolgt. Johannes bezieht sich hier natürlich auf die Vergangenheit. Er erinnert die Christen daran, dass der Tempel im Jahre 167 vor Christus durch Antiochus Epiphanes entweiht wurde, aber auch im Jahre 70 durch die Römer. Aber er will sie beruhigen, indem er ihnen sicherstellt, dass die Verfolgung nicht immer dauern wird. Wie damals diese Verfolgung eine Zeit lang, meistens auch wortwörtlich 3,5 Jahre, sowohl bei Antiochus als bei den Römern, diese Verfolgung wird nicht ewig dauern. Während dieser 3,5 Jahre wurde das Volk Gottes, der wahre Tempel, in Sicherheit gehalten. Und das führt uns zu den zwei Zeugen, Kapitel 11, die Verse 3 bis 6. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Soweit, wir werden in der nächsten Predigt zu diesem Thema sehen, was dann mit diesen zwei Zeugen geschieht. Merken wir, dass diese zwei Zeugen wegen dieser Zeit von 1260 Tage weissagen sollen. Zunächst, warum zwei Zeugen? Wir wissen, dass in der jüdischen Tradition mindestens zwei Zeugen erforderlich waren, um jemand zu verurteilen, damit ein Zeugnis angenommen wurde. In diesem Fall richtet sich das Urteil nicht gegen Mörder oder Verbrecher, so im Sinne des Alten Testaments, sondern gegen diejenigen, die sich gegen Gottes Ordnung auflehnen und das Volk Gottes verfolgen. Und diese beiden Zeugen werden genauer beschrieben. Das heißt, dass sie mit Sacktüchern, also mit Säcken bekleidet sind. Ein Zeichen dafür, dass sie wegen der Sünde der Menschheit traurig sind, aber sie auch zu Buße aufrufen. Denn so haben sich die Menschen bekleidet damals, als sie Buße tun wollten. Das heißt, diese Menschen laufen da herum, mit Säcken bekleidet, weil sie die Menschen zu Buße aufrufen. Und sie identifizieren sich auch mit der Sünde der Menschheit. Sie werden die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen, genannt. Im Buch des Propheten Zacharja, das ist wieder ein anderer Prophet, der über diese Dinge gesprochen hat, im Kapitel 4, werden diese beiden Ölbäume mit Zerubbabel und Joshua identifiziert, Zerubbabel stand, war ein Erbe der Könige, der nicht regiert hat, weil er nicht durfte, aber das war ein Erbe der Könige von Juda. Und auch mit Josua. Und Josua war der ernannte Priester in dieser Zeit. Das heißt, einer symbolisiert die Königsherrschaft und der andere symbolisiert das Priestertum. Die Bilder, die uns in den Versen 5 bis 6 gegeben werden, erinnern uns auch an die Gerichte, die Gott damals geübt hat. Speziell durch Mose und Elia sehen wir hier also diese. Das erinnert sehr stark an Elia und Mose zum Beispiel. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt. Elia. Sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln. Mose, Plage aus Ägypten. Und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Dann wird auch gesagt, dass wenn einer sich... Sie haben auch die Macht, auch Feuer aus ihrem Mund hervorzu lassen, und dieses Feuer verzehrt ihre Feinde. Also auch in Erinnerung an Elia, ja, im 2. Könige Kapitel 1. Selbstverständlich können wir diese Worte in einem wörtlichen Sinn verstehen. Wir können tatsächlich annehmen, dass diese zwei Zeugen in der 70. Jahrwoche auftreten, wie die Futuristen glauben, und dass sie von Gott die Macht bekommen, solche Wunder zu tun. Ja, Gott ist allmächtig. Aber ich denke, dass viele Dinge zeigen hier, dass diese Prophetie auch eine sinnbildliche Bedeutung hat, wenn sie haben nicht die Macht, Feuer vom Himmel runterkommen zu lassen, sondern wir sehen hier, dass sie selbst die Macht haben, Feuer zu spucken. Also was aus meiner Sicht ein Hinweis dafür ist, dass das sinnbildlich zu deuten ist. Ja, was bedeutet das denn? Das verwirrt uns vielleicht noch mehr. Also wenn wir das lesen, ja, wie können Menschen Feuer spucken und ihre Feinde verzehren? Wie sollen wir das verstehen? Mir scheint, dass die Bibel damit sagen will, dass während dieser Zeit, und ich denke, das ist die Zeit des Neuen Testaments, die Jünger Jesu in einen mächtigen Dienst der Verkündigung eingezogen werden. Es ist ein Bild zu zeigen, dass in den Augen Gottes unser Auftrag, wenn wir das Evangelium verkünden, so mächtig ist wie die Taten Elia und Mose damals. Und sogar noch mächtiger. Denn durch die Verkündigung des Evangeliums bringen sie, diese zwei Zeugen, die aus meiner Sicht die ganze Gemeinde, das Zeugnis der Gemeinde symbolisiert, sie bringen das Evangelium einer ungläubigen Welt, und die Menschen, indem sie die Wahl haben, dieses Evangelium, diese gute Nachricht anzunehmen oder sie abzulehnen, legen ihren ewigen Schicksal fest. Und das bestätigt der Apostel Paulus in 2. Korinther 2, Verse 14, 16, wenn er sagt: Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus das Gott sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und dem Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbart macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verloren gehen. Der einen ein Geruch des Todes zum Tode, also ein Gericht, was wir sagen, für die Ungläubigen ein Gericht, was sie auch verzehren wird am Ende. Und den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Jesus hat auch gesagt, in Johannes Brief: Ihr werdet größere Dinge tun, als die ich getan habe. Was meinte Jesus damit? Er sagt, dass die er meint nicht, dass die Apostel größere Wunder, also mehr Heilung vollbringen werden, sondern er sagt, die Verkündigung der Gemeinde durch die Apostel und ihre Nachfolger wird einen größeren Ausmaß haben, als das, was Jesus getan hat, als er die Menschen geheilt hat und auferweckt hat. Weil es geht um eine Auferweckung zum Leben. Jemand wird sicherlich sagen, dass es gewagt ist, sich das alles auf diese sinnbildliche Weise vorzustellen. Ich antworte darauf, sind uns solche Bilder nicht schon in den vorherigen Kapiteln begegnet? Hat Jesus nicht im Kapitel 3 der Offenbarung, Vers 12, gesagt, dass er die Sieger zu Säulen im Tempel Gottes machen wird? Es ist hier ein christliches Wortschatz. Und in Vers 21, dass sie sich auf seinen Thron setzen werden, sein königlicher Wortschatz. Und in Kapitel 5 preisen die Anbeter im Himmel nicht Jesus Christus, weil er durch sein Blut sein erlöstes Volk zu einem Königreich, das heißt zu Königen, und zu Priestern im Dienst seines Gottes gemacht hat. Kapitel 5, die Vers 9 und 10. Die Anbeter im Himmel besingen dieses priesterliche Königtum, als die Buchrolle im Kapitel 5 eingeführt wird. Und hier im Kapitel 11, als das kleine Buch geöffnet wird, ernennt Jesus einen Priester und einen König. Kann auch diese zwei Zeugen auch so sehen, im Sinne von Zacharja, also es ist die priesterliche Seite und die königliche Seite. Er wird durch diese Zeugen repräsentiert, Menschen, die er durch sein Blut erkauft hat. Also die beiden Zeugen hier in Kapitel 11, Vers 3 repräsentieren das Volk Gottes, dessen königliche Priesterschaft. Sie sind sowohl Könige als auch Priester. Wie auch der Apostel Petrus es sagt. Ihre Mission, unsere Mission als Christen heute, ist sowohl eine priesterliche Tätigkeit, indem wir Gott in der Welt vertreten, indem wir sein Wort weitersagen. So sollen wir das verstehen, wenn die Rede ist, dass wir Priester sind, dass wir ein priesterliches Volk sind. Wir sind Vertreter Jesu Christi in der Welt. Aber auch haben wir eine königliche Tätigkeit, die Herrschaft Christi zu verkündigen, indem man die Menschen dazu aufruft, sich seiner Autorität zu unterwerfen. Indem wir das Evangelium predigen, fordern wir die Menschen auf, sich der Autorität Christus zu unterordnen. Und wenn sie das nicht heute tun, werden sie das gezwungenermaßen tun müssen, wenn Jesus kommt. Denn die Schrift sagt, jedes Knie wird sich vor ihm beugen müssen und jeder Mund wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir diese Botschaft heute verkündigen, bevor es zu spät ist für die Menschen. So ziehen auch die Christen durch ihre Worte das Feuer des göttlichen Gerichts auf diejenigen, die die Botschaft des Evangeliums ablehnen. Ein Geruch des Todes. Wir können uns selbstverständlich fragen, wozu alle diese Bilder dienen. Ich denke, sie dienen dazu, uns Gläubigen zu versichern, dass Gott uns in der Anfechtung und in der geduldigen Erwartung der Wiederkunft Jesu und seines Gerichts beschützt. Und deshalb sind wir auch in diesem Tempel, in diesem Heiligtum. Und keiner kann uns dort etwas antun. Der Vorhof mag zwar zertreten werden, aber keiner kann in dieses Heiligtum hineingehen, der nicht zu Jesus Christus gehört. Das bedeutet nicht, dass wir leiblich verschont werden. Wir können unsere Treue zum Herrn Jesus auch mit dem Leben bezahlen. Aber unsere Seele wird beschützt, wenn Gott Jesus Christus sich dazu verpflichtet hat. Keiner kann uns aus der Hand des Vaters herausreißen. Und deshalb wollen wir treu sein. Wir wollen die Bedrängnis ertragen. Und ich kann auch ohne ein Prophet zu sein, kann heute sagen, diese Bedrängnis, die heute die Christen in vielen Ländern erreicht hat, wird uns auch bald erreichen hier in unserer westlichen Welt. Das wird kommen. Vielleicht in eine andere Form, aber das wird uns erreichen. Aber wir wollen diese Bedrängnis, diese Anfechtung ertragen. Aber wir wollen uns auch gleichzeitig riesig freuen. Es soll unsere Freude sein, dass wir eine so gute Nachricht kennenlernen durften, die unsere Seele gerettet hat, weil wir daran geglaubt haben, dass diese Nachricht oder die Worte Gottes uns erfreuen und dass es in unserem Munde wie Honig schmeckt. Und deshalb haben wir hier eine doppelte Botschaft. Also einerseits sind wir gewarnt, wir müssen leiden und wir müssen auch einen Preis bezahlen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen. Aber andererseits erfüllt es uns mit großer Freude und niemand kann uns diese Freude nehmen, weil Gott sie versprochen hat und er hält sein Wort. Amen.